Da hast du mich ja richtig erwischt, Mareike. Ich bin nämlich auch so ein Typus, eher verkopft. Und mir tut das immer wieder gut, wenn gerade in der Seelsorge auch ich mit Menschen sitze und auch mal so Übungen mache, wo man sich spürt. Das Dumme ist ja, wenn man keinen Zugang zu seinen Gefühlen und zu dem, was man spürt hat, der Körper meldet sich ja eh immer irgendwann, ne? Das ist manchmal direkt sichtbar, wenn Menschen mir gegenüber sitzen, wie der Körper sich meldet, wie die Anspannung zu sehen ist oder wie sie von einem fällt, wie man vielleicht mit den Fingern am Nesteln ist oder verschiedenste Symptome zeigt. Und ich finde das schön, dass du damit angefangen hast, weil du hast mich auch erwischt. Ich saß da gerade sehr angespannt. Ich bin am Schwitzen, weil ich letzte Woche noch so einen fiesen Infekt hatte und war so ein bisschen in der Spannung, na, wie wird das jetzt? Wirst du das gut schaffen heute, diesen Gottesdienst, die Predigt hier? Und ich bin froh, dass ich da bin. Und ich bin auch froh, dass bei so einem verkopften Thema, was wir nämlich jetzt machen, wir mit sowas angefangen haben. Und es wird nicht damit enden, so wie es letzte Woche ja auch darum ging, dass wir, und ich glaube bei Römer 6 hatte ich das gesagt nochmal, wie wichtig auch die Taufe zum Beispiel ist, dieses Erleben, das Wasser, das wir spüren, ja, dass wir dieses Element haben, dass wir spüren auch im Abendmahl, was da an Evangelium uns begegnet. Das ist nicht nur ein verkopfter Glaube, auch wenn ich heute diese Sachen eher wieder bediene, befürchte ich. Wir fangen an mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Ich hatte die Ehre oder die Freude, als Frieder Schumann hier bei euch gepredigt hat im März, und ich habe gehört, dass viele ihn noch gekannt haben. Wer kannte noch Frieder Schumann? Ja, klasse, das war doch mal eine Überraschung, dass der wieder hier war, oder? Und ich war in Neu-Alamö und habe die Ehre gehabt, über das apostolische Glaubensbekenntnis diesen letzten Satz zu predigen und dachte, oh, das ist praktisch, weil in der apologetischen Predigtreihe möchte ich auch noch über die Auferstehung und warum wir begründet daran glauben können predigen. Also wir werden den ersten Teil dieses Satzes betrachten und den zweiten am Ende werden wir merken, der ist entscheidend. Aber erstmal legen wir den Fokus auf den ersten Teil. Und ich möchte mit euch heute erstmal darüber nachdenken, oder nee, kurz eine Frage. Was denkt ihr, wie viele Menschen in Deutschland glauben noch an die leibliche Auferstehung Jesu? Schätzt mal. Ich sag mal eine Zahl. 50% und mehr? Weniger? 40 bis 50? Was? Christi ist Abendland. 30 bis 40? So ein paar. 20 bis 30? Ja, schon eher. 10 bis 20? Unter 10%? Oh Mann. Das ist schwer zu sagen, ne? Es gibt eine ganze Reihe Untersuchungen dazu, mehrere. Ich habe mal die Mittelwerte genommen. 13 bis 18% in Deutschland glauben noch an die leibliche Auferstehung Jesu. 13 bis 18%. Und dann kamen die interessanten oder erschreckenden Zahlen. Bei den Katholiken sind es noch 30 bis 40%, je nach Studie. Bei den Protestanten weniger als, also in den Landeskirchen, wir sind ja auch Protestanten, weniger als 30%. Und jetzt bitte ich euch nochmal zu schätzen, wie viel in den Freikirchen? 90 bis 100%? 80 bis 90? 70 bis 80? Wie kann man das überhaupt fragen, ob in den Freikirchen weniger als 100% an die Auferstehung, an die leibliche glauben? Ich wollte es auch nicht glauben. In den Freikirchen 80 bis 90% nur. Das hat mich ein bisschen erschüttert, muss ich sagen. 80 bis 90% in den Freikirchen glauben an die Auferstehung, an die leibliche Auferstehung Jesu. Die anderen, für die ist das also nicht gewiss. Aber auch wenn das am Anfang so ein bisschen so klingt, was ihr jetzt von mir nicht hören werdet, ist ein Herabschauen auf Menschen, die das nicht glauben können. Oder nicht mehr glauben können. Denn das wisst ihr von mir, dass ich so nicht denke und arbeite. Herabschauen auf Menschen, die nicht glauben können oder bestimmte Aussagen des Glaubens, die mir wichtig sind, auf sie herabzuschauen, halte ich für grundsätzlich falsch. Wir haben keinen Grund, auf andere herabzuschauen. Und ich nehme das ernst, wenn Menschen heute, wenn diese Zahlen uns zeigen, dass Menschen heute nicht mehr glauben können, auch nicht an die Auferstehung. Das ist ja ein dramatischer Befund eigentlich, oder? An was glauben Sie dann, wenn Sie auf dem Friedhof stehen und wie wir in den letzten Tagen zwei aus der Mitte unserer Gemeinde zu Grabe trage. An was glauben die Menschen? Das ist ein ganz wichtiger Fakt, oder? Und dieses, du musst das einfach glauben, ich halte das auch in Freikirchen für gefährlich, wenn wir einfach nur auch von jungen Menschen erwarten, dass sie einfach nur etwas glauben. Glauben heißt Vertrauen und Vertrauen kann man nicht befehlen. Es ist ein wichtiges, eine wichtige Vorbemerkung. Ich möchte mit euch über Apologetik, also über das begründet Glauben sprechen. Das heißt, es gibt gute Gründe, an die Auferstehung zu glauben, werdet ihr heute hören. Aber diese Gründe sind nicht unbedingt für jeden so zugänglich wie für mich vielleicht oder für dich. Und ich halte es für wichtig, dass wir uns nicht erhöhen über Menschen, die das nicht so einfach glauben können. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen und auch Rede und Antwort stehen können. Dass wir nicht einfach nur sagen, dann, wenn wir mit Argumenten von anderen Menschen vielleicht mal an die Wand diskutiert werden, ja, das musst du halt nur glauben oder das glaube ich einfach nur. Und gerade bei der Auferstehung gibt es gute Gründe zu glauben. Und deshalb machen wir heute einen Faktencheck, so wie Paulus in 1. Korinther 15. Oder ich habe in der Vorbereitung von Jürgen Spies, dem Althistoriker, auf YouTube noch mal ein Video gesehen zu der Auferstehung. Vielleicht kennen manche seine Bücher. Jesus für Skeptiker, kennt das jemand? Oder aus gutem Grund, da begründet er seinen Glauben. Oder die Antworten von C.S. Lewis nach der Wahrheit fragen. Also er ist ein C.S. Lewis-Fan gewesen, wie auch ich, oder ist es? Der lebt ja noch. Kann euch diese Videos von Jürgen Spies sehr empfehlen, auch wenn ich es vergessen habe, den Hinweis darauf auf das Arbeitsblatt, dass es auch zu dieser Predigt zur Nachbereitung gibt, den Hinweis auf seine Videos aufzunehmen. Ich möchte noch mal bei was anderem anfangen, kurzen Exkurs. Ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, das Stichwort Glaubenswahrheit. Ist Auferstehung eine Glaubenswahrheit? Wer wäre dafür? Glaubenswahrheit. Jetzt habe ich euch gelinkt. Glaubenswahrheit klingt gut, ne? Dachte ich auch, als ich das erste Mal, weiß nicht, ob während meinem Studium hörte, Glaubenswahrheit. Teile der modernen Theologie meinen, es reicht, wenn etwas für den Glauben wahr ist. Jetzt merkt ihr, dass dieser Begriff gefährlich wird, oder? Es reicht, wenn etwas für den Glauben wahr ist. Es reicht, wenn etwas Sinn macht. Und hinter diesem Begriff Glaubenswahrheit steckt in Wirklichkeit der Versuch, etwas, was den Glauben betrifft, als Wahrheit darzustellen, egal ob es wirklich geschehen ist. Okay, sacken lassen. Glaubenswahrheit heißt also, es reicht, wenn ich das glaube und es für mich wahr ist. Hauptsache, es hat Auswirkungen auf den Glauben von Menschen und es ist dabei egal, ob es historisch wirklich geschehen ist. Das könnte schwierig werden, oder? Ob es egal ist, ob etwas wirklich geschehen ist? Ist doch nicht egal, ob etwas wirklich geschehen ist. Hat es Auswirkungen, wenn etwas wirklich geschehen ist? Dann kann ich doch wirklich daran glauben, oder? Alles andere sind Wolkenkuckucksheime, oder? Sind nette Vorstellungen. Also passt auf, wenn von Glaubenswahrheit gesprochen wird und passt auf, wenn auch an Ostern von Auferstehung gepredigt wird. Das muss nicht zwingend heißen, dass der oder die, die da predigt, wirklich an Auferstehung glaubt. Das ist das Traurige in unserer heutigen Zeit. Ob Jesus lebt, nur ein Beispiel der Auferstehung, ob Jesus lebt, das ist doch eine entscheidende Frage. Auferstehung heißt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ob das nun wirklich geschehen ist oder nicht, ist doch da nicht beliebig. Ob Gott Christus auferstehen hat lassen und Gott das kann, ist doch für unsere Begegnung mit dem Tod und die Frage nach dem Tod und was er für uns bedeutet, eine existenzielle Frage. Ob Gott wirklich Wunder tun kann oder nicht, oder wir das uns nur einbilden, oder die Jünger sich das nur eingebildet haben, um mit dem Schrecken des Todes Jesu umzugehen. Das hat doch existenzielle Folgen. Dieses Thema Glaubenswahrheit betrifft nicht nur die Auferstehung, es betrifft zum Beispiel auch die Jungfrauengeburt. für moderne Theologen und nicht nur moderne, sondern eigentlich seit über 150 Jahren in der modernen Theologie, fällt es vielen schwer, daran zu glauben, dass es biologische Wunder geben kann. Und dann sprachen sie plötzlich von Glaubenswahrheit. Es reicht, dass die Jünger das geglaubt haben. Und dabei war völlig nebensächlich, was wirklich geschehen ist. Entscheidend liest man dann, dass Gott etwas Neues begonnen hat. Entscheidend sei die Identität Jesu. Und wenn ihr euch an letzten Sonntag erinnert, und viele haben eine Rückmeldung zu der Predigt über meine Identität in Jesus gegeben, dann ist es doch ein Unterschied, ob meine Identität in einem verstorbenen, toten, im Grab vermoderten Jesus sich bindet oder an einen Auferstandenen, einen Lebenden. Es ist nicht einfach egal, ob da ein biologisches und medizinisches Wunder geschehen ist bei der Geburt Jesu. Ob Gott in der Zeitgeschichte handelt, so wie es Jahrhunderte vorher versprochen hat. Glaubenswahrheit wird erst durch den Akt des Glaubens wahr, in mir. Irgendwas gefällt mir an diesem Begriff nicht, oder? Ihr fragt euch vielleicht, wie es dazu kam, dass die moderne Theologie da leider viele verführt hat. Warum es so schwer fiel, erstmal nicht an Wunder zu glauben oder sie für unmöglich zu halten und alles, was wissenschaftlich nicht zu erklären ist, für einen Mythos zu erklären. Ich glaube, dass bei manchen bis heute der Gedanke gar nicht nur so kritisch ist, sondern dass sie manchmal auch sich einfach bemüht haben, modernen Menschen das Glauben leicht zu machen. Aber ich glaube, dass sie oft das Kind mit dem Bade ausschütten. Und es ist fatal, wenn am Ende die Auferstehung oder die Jungfrauengeburt, die Geburt Jesu, ja gut, die Geburt zumindest ist ein historisches Ereignis in der Weltgeschichte. Darüber sind sich Historiker einig. Aber wenn all das, was Gott in dieser Welt getan hat, in Jesus Christus, kein historisches Ereignis mehr ist, wenn es nicht wirklich geschehen wäre, also Gott nicht in der Geschichte dieser Welt auf übernatürliche Weise gehandelt hätte, sondern das Ereignis nur im Glauben der Jünger seine Bedeutung dann fand. Da wird Paulus in 1. Korinther Kapitel 15 zu einer Vision oder geistlichen Offenbarung, die ihre Wirkung entfaltet, unabhängig von dem, was da geschah. Man spricht da von dem Paradoxon der modernen Theologie. Sie sagt, ein Toter kann naturwissenschaftlich nicht auferstehen. Alles, was wir fassen und erklären können, ist der Glaube der Jünger. Aber Paulus sagt, wir werden es gleich lesen, auch im Original, und diesen ganzen Abschnitt auch in Ruhe auf uns wirken lassen. Wenn er nicht wirklich auferstanden ist, sagt Paulus, dann ist alles sinnlos. Wenn mir einer beweist heute, dass Jesus nicht auferstanden ist und meinen Glauben heute schafft, so zu erschüttern, dass ich widerrufe, dann lege ich morgen meinen Job nieder. Und es wäre fatal, wenn das nicht so wäre, oder? Also nicht mit meinem Job niederlegen, sondern mit der Auferstehung. Wäre der Glaube nur noch psychologische Deutungshilfe, schöne Symbolik, es würde doch jegliche Bedeutung für das Sterben und für die Hoffnung auf das Leben danach verlieren. Der Versuch, moderne Menschen nicht gegen ihren Verstand glauben lassen zu müssen, und das halte ich für einen falschen Ansatz. Wir schalten den Verstand heute Morgen gerade nicht aus. Der Versuch, moderne Menschen den Glauben zugänglich zu machen, indem man wichtige Dinge einfach nivelliert, verliert genau diese Menschen. Das ist die Beobachtung in den Kirchen, leere Kirchen. Verlust der Hoffnung, die Umfragen zeigen es. Religiöse Gleichgültigkeit und die Menschen suchen woanders nach ihrer Hoffnung. Ein Gott, der noch tun kann, was wir erklären oder ihm zugestehen können. Was ist das noch für ein Gott? Braucht den noch jemand? Deshalb machen wir heute einfach mal einen Realitätscheck. Ist das alles nur Wunschdenken, auch von dem Detlef Kühn hier vorne, alles nur Wunschdenken, weil er irgendwas braucht? Für seine Hoffnung, dass er mal, wenn er stirbt, doch leben wird. Und wir gehen heute ran wie ein Historiker, wie der Jürgen Spieß. Nicht wie Naturwissenschaftler, denn Wissenschaft. Das wird übrigens Ende Mai die nächste Predigt in der Apologetikreihe sein über Wissenschaft und Glauben. Wissenschaft setzt auf wiederholbare Gesetzmäßigkeiten. Das ist Auferstehung gerade nicht, weil das, was da beschrieben ist, außerhalb von biologischen, physikalischen, chemischen Gesetzmäßigkeiten passiert. So arbeiten aber Historiker auch nicht. Historiker führen einen Indizienprozess. Sie bewerten Dokumente und zeigen auf ihre Glaubwürdigkeit ganz genauso, wie es Paulus in 1. Korinther 15 macht. Und da finden wir die zentrale und ausführlichste Erklärung der Auferstehung. Und der Paulus geht da eigentlich vor wie so ein Historiker, wie ein Forensiker. Er zählt die Indizien auf für ein historisches Ereignis und damit erklärt er, warum das Fundament unseres Glaubens, die Auferstehung, Grund unserer Hoffnung ist und es allen und guten Grund gibt, daran zu glauben und darauf zu vertrauen. Wenn wir hören mal auf seine Worte aus 1. Korinther, da fehlt das 15, 1 bis 19, bitte 15 hindenken. Und das heißt dort, liebe Brüder und Schwestern, ich möchte euch an die rettende Botschaft erinnern, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen und darauf euer Leben gegründet. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr bewahrt sie genau so, wie ich sie euch überliefert habe. Sonst glaubt ihr vergeblich und erreicht das Ziel nicht. Zuerst habe ich euch weitergegeben, was ich selbst empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben. Das ist das Wichtigste und so steht es schon in der Heiligen Schrift. Er wurde begraben und am dritten Tag vom Tod auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Wenn Paulus hier von der Heiligen Schrift spricht, dann spricht er vom Alten Testament. Das war das Arbeitsmittel, mit dem die Apostel arbeiteten. Er hat sich zuerst Petrus gezeigt und später allen aus dem engsten Kreis der Jünger. Dann haben ihn mehr als 500 Brüder und Schwestern zur gleichen Zeit gesehen, von denen die meisten heute noch leben, einige sind inzwischen gestorben. Später ist er Jakobus und schließlich allen Aposteln erschienen. Zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, der ich es am wenigsten verdient hatte. Ich bin der unbedeutendste unter den Aposteln und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Alles, was ich jetzt bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ich habe mich mehr als alle anderen Apostel eingesetzt, aber was ich erreicht habe, war nicht meine eigene Leistung, sondern Gott selbst hat das alles in seiner Gnade bewirkt. Doch ganz gleich, ob die anderen Apostel oder ich, wir alle haben diese eine rettende Botschaft verkündet und durch sie habt ihr zum Glauben gefunden. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes. Denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn die Toten nicht auferstehen. Wie schon gesagt, wenn die Toten nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht frei. Ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir bedauernswerter, die bedauernswertesten unter allen Menschen. Das ist Paulus Argumentation für die Auferstehung. Und wir machen mal diesen Realitätscheck der Geschichte und betrachten mal die historischen Fakten. Und eines davon ist, dass das Grab leer war, behauptet nicht nur Paulus, sondern behaupten alle Zeugen des Neuen Testaments. Das Grab war leer, damals zweifelte da niemand dran. In Matthäus 28, da wird erwähnt, wie die jüdischen Autoritäten das Gerücht verbreiteten, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen. Und sie setzten, da weiß man aus anderen Quellen, viel Kraft rein. Es war ihnen wichtig, dieses leere Grab, dieses offensichtlich leere Grab irgendwie zu erklären. Und zwar damit, dass der Leichnam gestohlen worden wäre. Man hat ihn aber nie gefunden. So ungefähr 150 nach Christus in seinem Werk Dialog mit dem Juden Tryphton schreibt Justin der Märtyrer, dass die jüdische Führung Abgesandte an die ganze Welt schickte, um zu verbreiten, dass die Jünger den Körper nachts aus dem Grab entwendet hätten. So auch andere Quellen. Die Erklärung vom Leichenraub, ist historisch gesehen die älteste alternative Deutung, die auch in Verschwörungsgeschichten und irgendwelchen Romanen oder anderen Geschichten immer wieder vorkommt bis in die heutige Zeit. Sie beweist zwar nicht die Auferstehung, aber ist für viele Historiker ein starkes Indiz dafür, dass das Grab tatsächlich leer aufgefunden war. Denn sonst hätte man einfach den Leichnam präsentiert, statt eine Diebstahlstory zu erfinden und zu konstruieren. Natürlich gibt es auch darüber bis heute unterschiedliche Meinungen, aber so ein Historiker wie Jürgen Spies hält so etwas für einen guten Hinweis darauf, dass das Grab wirklich leer war. Etwas anderes ist für mich sehr faszinierend. Zwar nicht in 1. Korinther 15, aber an anderer Stelle finden wir die Berichte von Frauen als ersten Zeugen. Und ihr lieben Frauen, seid froh, dass ihr in der heutigen Zeit lebt. Damals waren Frauen als Zeugen nichts wert. Wenn ich also eine Lügengeschichte erfinden will, wenn ich irgendein Konstrukt in die Welt setzen will, wäre ich dumm gewesen, in der damaligen Zeit Frauen als Zeugen auftreten zu lassen. Ihr Zeugnis galt nichts. Aber nicht nur in seinem Leben, sondern auch in seiner Auferstehung geht Jesus unwahrscheinlich mit Frauen um. Frauen sind es, die als erstes das leere Grab finden. Frauen verkünden als Erste, dass er auferstanden ist, während die Jünger sich noch in ihren Kellerräumen oder in ihren Häusern versteckten. Frauen als erste Zeugen. Dumm, wenn das eine erfundene Geschichte wäre. Auch das ein Indiz eher dafür, dass die Auferstehung richtig ist und wahr ist. Und dann sind da die vielen genauen Angaben, unter anderem bei Lukas. Lukas, der Autor ja des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte ist. Und sowohl im Lukas-Evangelium als auch in der Apostelgeschichte wird deutlich, dass der Lukas, der wohl ein Arzt war, sehr ausführlich und genau berichtete. Er wollte einem Freund Bericht geben im Lukas-Evangelium, was da geschehen sei. Und er legt Wert darauf, alles genau zusammengefasst, gewertet, beurteilt und nur das, was wirklich gut und richtig berichtet worden war, nun auch seinem Freund zu berichten. Lukas ist eine sehr glaubwürdige historische Quelle, allein von der Art, wie er berichtet. Und das Interessante ist, dass all das, was er berichtet, niemals durch archäologische Funde widerlegt wurde, sondern nach und nach immer mehr über die Jahrhunderte sogar bestätigt wurde. Jürgen Spies geht unter anderem in seinem Video darauf ein, was da alles bestätigt wurde. Und für ihn und für mich ist Lukas ein sehr zuverlässiger Zeuge. Überhaupt die Zeugen in 1. Korinther 15. Eine genaue Aufzählung. Und faszinierend, Paulus schreibt, einige leben davon noch. Sie leben, als Paulus den Korinthern diesen Brief schreibt. Würdet ihr etwas erzählen und die Mareike als Zeugin angeben, wenn sie noch lebt und ich erzähle irgendeine blöde Geschichte? Ihr könntet ja hingehen und sie fragen, wäre doch dumm, oder? Lebende Zeugen anzugeben, das macht keiner, der eine Lügengeschichte auftischen will. Es wäre dumm. Aber vielleicht ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht unterschlagen darf, ist die Wirkung. Die Wirkung, dass aus ängstlichen Jüngern, die bis vor kurzem noch überhaupt nicht verstehen konnten, obwohl Jesus es ihnen erklärt hatte, immer wieder erklärt hatte, die versagt haben, als er ans Kreuz geschlagen wurde, den verleugnet haben, dass aus diesen ängstlichen Jüngern nun mutige Verkünder werden und oftmals auch Märtyrer. Die Geschichte des Christentums ist eine Geschichte der Märtyrer. Wir haben draußen immer ausliegen die Hefte von Open Doors. Wir werden dieses Jahr auch nochmal einen Gast von Open Doors hier haben. Und das sind Märtyrer, die nicht sich in die Luft sprengen, weil ihnen damit 77 Jungfrauen und der Himmel versprochen wird und sie aus ihrem sozialen Elend herauskommen, sondern das sind Märtyrer, die ihren Tod in Kauf nehmen, weil sie Christus als ihren Herrn und Heiland, ihren Retter kennengelernt haben. Menschen, die den Glauben gewechselt haben und dafür mit dem Tode bedroht werden. Weltweit. Nirgendwo gibt es so viele Märtyrer bis heute wie unter den Christen. Und das soll alles auf eine Lügengeschichte aufbauen? Das lässt sich kaum damit erklären. Für den jüdischen Historiker Josephus Ende des 1. Jahrhunderts war das auch eine Bewegung, die er beschreibt, von Menschen, die nach dem Tod Jesu nicht einfach aufhörten. Es ist kaum vorstellbar, dass das geschah ohne den Auferstandenen oder auch das, was wir an Pfingsten wieder verkünden werden, dass Jesus uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Und dieser lebt. Und er lebt bis heute. Und er baut bis heute Gemeinde. Und interessanterweise bis heute in Ländern, wo Christen verfolgt werden, erfolgreicher wie in unserem freien christlichen Abendland. Wie ist das also mit dem Realitätscheck der Geschichte? Vieles spricht dafür, würde ein Historiker sagen. Vieles spricht dafür. Aber etwas, was ich nicht auslassen möchte, was ich für viel wichtiger noch halte, ist der Realitätscheck der Hoffnung. Und das ist eine wichtige Frage, oder? Hat unsere Hoffnung einen Grund oder nicht? Paulus' radikales Urteil ist, die Auferstehung ist für unseren Glauben und für unsere Hoffnung entscheidend. Wenn sie nicht geschehen ist, sagt er, dann sind wir Lügner. Dann machen wir falsche Hoffnung. Dann mache ich jedes Mal, wenn ich auf dem Friedhof verkünde, das Auferstehen wird ein geistlicher Leib, mache ich jedes Mal falsche Hoffnung. Dann wäre ich ein Lügner. Auch in den anderen Briefen betont Paulus immer wieder, wie wichtig das tatsächliche Geschehen war und ist. In der Predigt über Römer 6 habt ihr gehört, dieses Mitsterben und Mitauferstehen, das Bild, das auch in der Taufe uns begegnet. In Philipper 3 schreibt Paulus von der Sehnsucht, die Kraft der Auferstehung zu erfahren. Und in 1. Petrus 1, in dem Fall Petrus, heißt es oder geht es um die Auferstehung als Grund unserer lebendigen Hoffnung. Und später Johannes in Offenbarung 21, der endgültige Sieg über den Tod. Für die Autoren des Neuen Testaments allesamt war die Auferstehung kein bloßes Wunder, sondern sie war Gottes Bestätigung, dass Jesus Christus sein Sohn und der Messias ist. Der, der den Tod besiegt hat. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. 1. Korinther 15, 55 und 56. Also, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden ist, ihr Lieben, dann ist unser Glaube nett, aber wertlos. Wenn Jesus nur in den Herzen weiterlebte, dann ist das zwar nett, aber dann endet alles auf dem Friedhof. Ein Gott, der nicht Herr über die Materie ist, ist kein Gott, der den Tod besiegt. Dann hat der Tod das letzte Wort. Wie schrecklich wäre das, wenn in dieser Welt, wo so viel Tod und Leid herrscht, der Tod das letzte Wort hätte. Ich würde verzagen. Und damit kommen wir zu einem wichtigen letzten Check. Heute geht es immer um Realitätscheck. Check, check. Für mein Leben. Wenn Gott vom Tod auferwecken kann, überleg doch mal, wenn Gott vom Tod auferwecken kann, dann hat das Folgen für mein Leben, oder? Richtig? dann hat meine Hoffnung einen Grund, richtig? Dann ist das irdische Leben nicht alles. Ich kann einmal gehen, auch wenn ich vielleicht den Eindruck habe, nicht alles bekommen zu haben in diesem Leben, was ich mir gewünscht hätte. Ich muss nicht um jeden Preis an diesem Leben hängen. Wie oft beobachte ich das beim Menschen? Und wenn das wahr ist, ist meine Behauptung, dann ändert das alles. Hier geht es um den Kern, warum sich unser Leben ändert, wenn Christus wirklich auferstanden ist und auch wir auferstehen werden. Und manche wollen nicht, dass sich was ändert. Ich erlebe das in Gesprächen. Aus welchen Gründen auch immer wollen sie keinen Gott, der uns möglicherweise am Ende unseres Lebens begegnet, vor dem wir uns verantworten müssen. Sie wollen keinen Gott, der ihnen alles schenkt. Auch das gibt es. Manchmal spielt bei manchen der Stolz eine Rolle. Manchmal das negative Gottesbild, von dem wir oft schon gehört haben hier, weil es leider, und vielleicht nerve ich da zwar manche mit, aber es ist leider eine Realität in den Herzen auch vieler Christen, ein negatives Gottesbild. Und manchmal ist es schlichtweg auch die Scham. Ich erlebe oftmals das noch nicht, manchmal ist es schlichtweg die Scham, dass jemand sich das gar nicht vorstellen kann, dass er oder sie es wert wäre, alles vergeben zu bekommen und einmal aufzuerstehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich auf diesen Gedanken einlässt. Wenn das wahr ist, dann ist alles anders. Und das ist vielleicht für viele heute Morgen hier nicht der entscheidende Gedanke, weil für euch das total klar ist und weil ihr keine Zweifel daran habt und weil euer Leben sich total verändert habt, als ihr das erkannt habt. Aber vielleicht auf YouTube oder auch hier mitten unter uns sind Menschen, die das noch nicht wirklich glauben können. Die zweifeln daran, ob das wirklich so stimmen kann. Und jetzt kommen wir zu etwas, was auch eine Art Realitätscheck ist. Nämlich der, dass wir es wagen, Gott herauszufordern, uns darauf einzulassen, ihn zu fragen, Jesus zu fragen. Kann das wahr sein? Stimmt das, dass es dich gibt? Dass du lebst und nicht gestorben bist? Und nicht im Grab geblieben bist? Die Verheißung Gottes in Jeremia 29, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir sucht, werde ich mich finden lassen, die gilt auch heute noch. Oder von Jesus in Matthäus 7, Vers 7, sucht, so werdet ihr finden, klopft an und so wird euch aufgetan. Das muss ein Mensch wagen. Das musst du wagen, wenn du das so bisher nicht glauben konntest oder nicht mehr glauben konntest. Ich persönlich wusste, dass es Gott gibt. Ich wusste von Jesus. Ich war voll mit biblischen Geschichten seit meiner Kindheit an. Ich wusste das immer. Fakten und der Realitätscheck, Vorträge wie die von Jürgen Spieß oder Professor Dr. Dr. Wilder Smith und wie sie alle hießen, die Glaubenskonferenz in der FEG in Gießen, das waren geliebte Veranstaltungen für mich. Bücher zu lesen, was habe ich für Bücher gelesen über den Glauben? Aber zum Glauben gekommen bin ich, als ich es gewagt habe, Jesus zu fragen, bist du da, vergibst du mir? Kannst du mir helfen? Zum Glauben gekommen bin ich nicht durch all die Fakten. Die haben mich nachdenklich gestimmt. Da versuchte ich, mich zu orientieren. Aber zum Glauben gekommen bin ich, weil Jesus, weil Gott mir begegnete. Und ich habe vielen Menschen in den 25 Jahren als Pastor zum Glauben helfen können. Aber ich kann bezeugen, niemals dadurch, dass ich sie mit Fakten totgeschmissen hätte und überzeugt hätte und die Diskussion gewonnen hätte. Das waren manchmal nur die Aufhänger. Das waren manchmal die Diskussionen, wo ich auch deutlich machen konnte, du, es gibt gute Gründe, auch als moderner, wissenschaftlich gebildeter, intelligenter Mensch an Gott, an Christus zu glauben. Aber ich habe niemals erlebt, dass jemand durch Fakten zum Glauben gekommen ist. Verrückt, oder? Es ist wichtig, so Dinge zu durchdenken. Und es ist wichtig, deshalb auch diese Predigtreihe in dem Jahr Herzenssuche, wo es um unser evangelistisches Herz geht. Dass wir begründet glauben können und es auch erklären können in der Begegnung mit den Menschen. Aber entscheidend für den Glaubensschritt ist die Begegnung mit dem Auferstandenen, heute wie jemals zuvor. Die Fakten können nachdenklich stimmen, aber zum Glauben habe ich zumindest nie erlebt, haben sie mich nicht und auch andere nicht. Sondern nur dieses Wagnis zu sagen, wenn es dich gibt, Gott, wenn es dich gibt, Jesus, dann zeig dich mir. Ich habe letzte Woche mit einem Gast, den wir im nächsten Unity-Gottesdienst hier haben werden. Ich verrate nicht so viel, aber das wird interessant. Der hat nämlich genau das gemacht. Und es wird richtig spannend zu hören, was er dann erlebt hat, als er Jesus gefragt hat, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Es fehlt noch was am Ende der Predigt. Und zwar der zweite Teil vom Glaubensbekenntnis am Anfang, das ewige Leben. Paulus beschreibt in 2. Korinther 12 die Vision, wie er entrückt wurde und den Himmel gesehen hat. Und das muss so schön gewesen sein, dass er am liebsten dort geblieben wäre. Aber er hatte hier halt noch einen Job. Und ich glaube, wir würden alle, wenn wir wüssten, wie schön es einmal im Himmel wird, wir würden alle gerne dorthin gehen. Und vielleicht hilft uns dieser Ausblick am Ende nochmal. Und er steht in Offenbarung 21. Und es ist ein wunderschöner Ausblick, denn darum geht es letztendlich. In unserem Glauben geht es darum, ob wir da einmal ankommen. Und Johannes schreibt da, dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für einen Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Am Anfang der Bibel Gott bei seinen Menschen, am Ende der Bibel die Menschen wieder bei ihrem Gott. Es ist Gottes Sehnsucht nach seinen Menschen, die ihn dazu gebracht hat, Jesus seinen Sohn Mensch werden zu lassen, so zu schauen, wie er für uns starb und ihn aufzuerwecken, damit wir wissen, wir haben ein Zuhause, einen himmlischen Vater, der auf uns wartet. Amen. Bevor ich bete und wir dann zusammen Gott loben und preisen in Liedern, möchte ich nochmal hinweisen auf das Arbeitsblatt zu diesem Thema zur Vertiefung und nehmt es doch gerne mit persönlich oder auch in euren Hauskreisen, um das Thema noch mal weiter zu vertiefen. Ich bete. Vater im Himmel, danke. Danke, dass wir von dir hören dürfen durch Jesus Christus, deinen Sohn, durch die Apostel, durch die, die uns gelehrt haben. Und wir haben gelesen, wie Paulus uns auffordert, das festzuhalten, darauf zu vertrauen. Das ist unsere Hoffnung. Dass du lebst, Jesus, dass du auferstanden bist, dass du lebst und dass wir auch leben werden, selbst wenn wir einmal sterben werden. Dass es eine Ewigkeit gibt bei Gott, unserem Vater, in seiner Herrlichkeit. Dass der Tod nicht siegt, sondern das Leben siegt, dass die Liebe siegt. Danke dafür. Und danke, dass du auch heute Morgen jeden Einzelnen, jede Einzelne einlädst, das Wagnis einzugehen, dir zu vertrauen und dich zu fragen, Jesus, wenn du wirklich auferstanden bist und lebst, dann zeig dich mir. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte so glauben können und vertrauen können, wie Paulus uns das schildert. Wenn du das so willst, dann wag es jetzt, Jesus, das zu sagen, der du jetzt zuhörst, hier oder im Stream. Danke, Jesus, dass du jedem, der bei dir anklopft, auftun wirst. Danke, Vater im Himmel, dass du dich finden lässt. Amen.